Weißt du, wie oft Formulierungen wie "fürchte dich nicht" oder so ähnlich in der Bibel stehen? 365 Mal. Könnte das eine tiefere Bedeutung haben? Was ganz anderes. Wer von euch hat denn einen Führerschein für ein Auto? Mögt ihr euch mal melden, wer einen Führerschein für ein Auto hat? Und wer von euch, die ihr einen Führerschein für ein Auto habt, hat beobachtet, dass die Windschutzscheibe größer ist als der Rückspiegel? Darf ich das auch nochmal sehen? Ist bei euch das so, dass die Windschutzscheibe größer ist als der Spiegel? Warum ist das so? Weil es wichtiger ist, nach vorne zu schauen als nach hinten. Der Rückspiegel hat auch seine Bedeutung. Man muss auch mal hin und wieder einen Blick dort hineinwerfen. Aber wichtiger ist, was vorne liegt. Das heißt ja auch, vorausschauend fahren. Heißt das, dass wir nie nach hinten schauen sollen? Nein, das heißt es nicht. Auch die Rückschau ist wichtig, aber viel wichtiger ist der Ausblick. Übertragen wir diese Erkenntnis von der Straße auf die Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit ist wichtig, ohne Frage. Und die Vergangenheit ist auch einen gelegentlichen Besuch wert. Aber sie ist kein guter Ort, um sich häuslich darin einzurichten. Das haben wir auch bei der letzten Predigt gesehen, denn wenn wir nicht vergeben und wenn uns nicht vergeben wird, dann kann die Vergangenheit zu einem Gefängnis werden. Die Gegenwart, die sorgt schon in der Regel genug für Aufmerksamkeit und genügend Beachtung. So viel strömt auf uns ein und nimmt uns in gewisser Weise gefangen, dass uns manchmal der Blick auf die Zukunft dadurch genommen oder zumindest stark beeinträchtigt wird. Heute wollen wir uns daher mit der Zukunft beschäftigen, uns darauf ausrichten, uns daran erinnern lassen, dass eine großartige Zukunft vor uns liegt, eine wirklich großartige Zukunft. Und so heißt der Predigttitel heute: Hast du es vergessen? Lass dich an die Zukunft erinnern. Merkt ihr, dass dieser Titel irgendwie paradox erscheint? Vordergründig denkt man doch, dass Erinnerungen sich immer auf die Vergangenheit beziehen. So nach dem Motto: Ich erinnere mich an etwas, was ich früher einmal erlebt oder beobachtet habe. Und das liegt schließlich in der Vergangenheit. Aber nein, man kann auch an etwas erinnert werden, was noch erst in der Zukunft liegt. Zum Beispiel an eine noch zu erledigende Aufgabe, an die kann man erinnert werden. Oder manch runder werdender Bauch erinnert uns an eine bevorstehende Geburt und ein neues Leben. Hier im Titel der Predigt soll es ausdrücken, dass wir uns ausrichten oder ausrichten lassen auf das, was vor uns liegt. Dass wir unseren Lebensfaden in die Hand nehmen und am Ziel festknüpfen und dadurch Orientierung gewinnen für unser Leben. Nicht nur Orientierung, sondern auch Vorfreude, Mut und Ausstrahlung. Erinnern hat auch was mit Verinnerlichen zu tun, dass man die Zukunft in sich verankert. Und wenn ich hier von Zukunft spreche, dann meine ich nicht die vor uns liegenden Tage, Wochen oder Monate. Nein, ich meine die Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen werden. Der Gedanke daran, der soll uns Leitlinie sein und uns Vorfreude, Mut und Ausstrahlung schenken. Das ist das Anliegen dieser Predigt. Habt ihr in eurer Kindheit oder mit euren Kindern schon mal ein Käserätsel gelöst? Wisst ihr noch, was das ist? Jetzt hinter mir seht ihr gerade eins. Findet ihr auf Anhieb heraus, welcher dieser verschlungenen Wege der richtige ist? Das hängt davon ab, wie ihr dabei vorgeht, denn da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Anfänger, die fangen bei A an und die probieren dann jeden Weg nacheinander aus, bis sie dann letztendlich den richtigen Weg gefunden haben, der zum Käse führt. Wer schon ein paar dieser Rätsel gelöst hat und sich zu den Fortgeschrittenen zählen darf, der weiß aus Erfahrung, dass es der erste Weg meistens sowieso nicht ist. Der lässt diesen dann aus oder fängt von hinten an und arbeitet sich von hinten nach vorne. Das führt meistens schneller zur Lösung, aber so ganz sicher kann man sich dabei mit dieser Methode auch nicht sein. Neben diesen beiden Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es auch noch einen Weg für Profis. Soll ich euch den verraten? Die ganz Schlauen, die fangen hinten beim Käse an und gehen von dort aus zurück und so haben sie immer den richtigen Weg. Das ist viel einfacher und führt definitiv immer zur Lösung. Ist euch klar, was ich damit ausdrücken möchte? Nicht immer sind unsere Wege klar und eindeutig. Manchmal sind sie so verschlungen und verworren wie in diesem Käserätsel. Immer wenn das der Fall sein sollte in deinem Leben, dann erinnere dich doch bitte an diesen Tipp für Profis. Denk vom Ziel her. Und unser Ziel ist nicht Käse, sondern was viel, viel Wertvolleres, nämlich was Unvergängliches, Gemeinschaft mit Gott. Jesus Christus spricht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Diesen Text, den kann man auf zweierlei Weise verstehen. Zum einen, dass Gottes Reich und die Ausbreitung seiner Gerechtigkeit schon hier und jetzt unser primäres Anliegen sein soll, dass wir uns dafür einsetzen sollen, mit unseren Talenten, mit Haut und Haaren, mit ganzem Herzen. Verknüpft ist mit diesem Einsatz die Verheißung, dass uns Gott dafür segnen wird und uns versorgen wird. Und zum anderen kann man den Text aber auch darauf beziehen, dass uns der Blick auf Gottes Reich in der Ewigkeit über dieses hiesige Wellental bringt. Das öffnet uns eine Perspektive und das stellt uns auf weiten Raum, auf wirklich weiten Raum. Und es hat das Potenzial, Probleme im Hier und Jetzt, die uns riesig erscheinen, auf Miniaturgröße zu schrumpeln. Und es bietet das Potenzial, im Hier und Jetzt viel bewusster zu leben. Dazu sehen wir jetzt einen kleinen Film, der heißt Das unendlich lange Seil. Er passt gut an dieser Stelle und deswegen nehmen wir uns kurz die Zeit, ihn anzuschauen.
Das ist ein Seil. Das da auch. Es ist persönlich dasselbe. Also es ist ein Seil. Ja? Eigentlich stellt es dein Leben dar. Ja? Und stell dir jetzt vor, dieses Seil ist unendlich lang. Also eigentlich ist es ja auch. Du siehst es nur nicht. Ich kann dir es kurz demonstrieren. Ich kann da zum Beispiel jetzt da rauslaufen. Und dann gehe ich einmal rund um die Welt. Ich bin blitzschnell. Das kannst du dir vorstellen. Und ich komme da wieder. Ja? Ich springe weiter. Und ich komme da wieder, mit dem Seil. Ich gehe noch eine Runde. Ja gut, das reicht jetzt langsam, würde ich sagen. Ich bin jetzt 2-3 Mal um die Erde gesprintet. Kannst du dir vorstellen, ja? Das Seil ist saulang. Ja, das hört nicht auf. Ist endlos lang. Irgendwo in Australien habe ich noch ein Krokodil umspannt damit. Das ist dein Leben. Ja? Kann man sich gut vorstellen. So hat die Bibel, steht das in der Bibel, dein Leben ist unendlich. Das ist mal eine krasse Dimension. Leider ist es aber so, dass nur das unendliche Leben unendlich ist. Und das Leben jetzt, das ist so ein bisschen endlich. Und wir, das habe ich hier markiert, das ist so dein Leben. Wir leben leider oft nur auf diesen Teil fokussiert. Da gibt es Leute, die starten da im Leben, kannst du dir vorstellen, die starten da und die sagen so, ich gebe alles und ich mache absolut Kohle. Man wartet manchmal zuerst, bis man 18 ist. Das ist ein Ding, wenn ich 18 bin. Und dann, wenn ich mein eigenes Auto habe, das ist ein Ding. Und wenn ich dann heiraten kann, das ist ein Ding. Und mein eigenes Haus, das ist ein Ding. Und dann mache ich Kohle, damit ich dann das Leben so richtig neu genießen kann. Merkst du, wie doof das ist? Denn das Leben beginnt dann erst, wenn wir das Leben nur auf dieses endliche Teil da, auf dieses schwarze Teil fokussieren und so leben. Das ist begrenzt, das macht keinen Sinn. Aber wenn wir unser Leben darauf ausrichten, dass es eben dann weitergeht und jetzt so leben, als könnte es dann weitergehen, das ist das, was dem Leben Sinn gibt. Und meine Inspiration heute ist, hey, leb nicht so einfach nur auf diesen schwarzen Bereich fokussiert. Leb auf diese Perspektive hinaus, dass Gott dir ein ewiges Leben schenken möchte. Und das verändert dein Jetzt. Diese Perspektive, das ist nicht eine Flucht aus dem Jetzt, sondern das ist eine Veränderung des Jetzt. Du lebst ganz, ganz anders, ganz viel bewusster. Und es lohnt sich, diese Perspektive im Leben zu haben.
Ein eigentlich ist es doch jetzt schon klar, was für eine tolle Perspektive wir haben und dass wir entsprechend befreit, mutig und voller Vorfreude leben sollten. Und eigentlich müsste es doch ganz selbstverständlich sein, dass wir anderen begeistert davon erzählen, damit auch sie davon profitieren und ebenso befreit, mutig und voller Vorfreude leben können wie wir. Aber warum tun wir das nicht? Warum tun wir das kaum selbst und leben es dadurch vor? Und warum erzählen wir es nur so selten weiter? Stell dir vor, du entdeckst ein Kaufhaus, in dem es alles kostenlos gibt. Du kannst nehmen, was du brauchst und auch das, was du haben willst. Nicht nur heute, sondern immer. Die Vorräte sind unbegrenzt. Alles einfach so zum Mitnehmen, ohne Gegenleistung. Kleidung, Lebensmittel, Möbel, Elektronikartikel, Bücher und, was du dir vorstellen kannst. Und die Regale, die werden immer wieder aufgefüllt, sodass dieses Kaufhaus niemals leer wird. Würdest du deinen Freunden die Existenz dieses Kaufhauses verschweigen? Sicher nicht. Aber wenn es bei so materiellen Dingen schon so ist, warum dann nicht bei dem ewigen Leben, das so viel wertvoller ist als all dieser Plunder? Kann es daran liegen, dass jede Menge Lügen und negative Vorurteile über das ewige Leben im Umlauf sind, wer auch immer die in die Welt gesetzt hat? Schauen wir uns doch mal so ein Vorurteil an, das die Vorfreude auf den Himmel lähmen und beeinträchtigen kann. In fast jeder Witzzeichnung über den Himmel haben die Menschen ein viel zu kurzes Nachthemd an, sitzen oder stehen auf einer Wolke und haben eine Harfe in der Hand und machen Pling, Pling. Hast du sowas schon mal gesehen? Mehr als einmal? Wenn sich diese Vorstellung in unseren Köpfen festsetzt, dann ist es kein Wunder, dass viele denken, oh Mann, ist das langweilig, da will ich überhaupt nicht hin. Ich bin davon überzeugt, im Himmel wird es alles andere als langweilig sein. Und ich denke, da hilft ein Blick zurück an den Anfang der Welt. Da hat Gott Adam gleich zu Beginn die Aufgabe gegeben, den Tieren Namen zu geben. Eine schöne Aufgabe. Und nachdem Adam dabei bemerkt hat, dass ihm selbst eine Gefährtin fehlt, hat Gott diesen Wunsch sofort erfüllt und ihm Eva geschenkt. Die beiden hatten dann auch gleich Aufgaben wie die Schöpfung zu bewahren, den Garten Eden zu bebauen und das noch nicht im Schweiße des Angesichts und auch nicht mit Unkraut, das war ja noch vor dem Sündenfall. Und eine Aufgabe bestand darin, sich zu vermehren. Auch nicht so unangenehm, oder? Gott hat den Menschen als sexuelles Wesen geschaffen und auch die damit verbundenen Gefühle geschenkt, damit sie sich daran erfreuen und ihre Beziehungen zueinander vertiefen können. Gott hat den Menschen auch nicht gleich alles Wissen eingepflanzt. Er hat also nicht irgendwie so einen USB-Stick genommen, den eingesteckt und dann ist das ganze Wissen der Menschheit, was wir überhaupt hier entdecken können, da drauf. Nein, er hat Freude daran, dass wir nach und nach entdecken, was er sich in den 6 Tagen der Schöpfung ausgedacht hat. Inzwischen verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle 5 Jahre. Nicht, weil wir so klug wären, sondern weil Gott Freude daran hat, uns nach und nach Einblick zu schenken, was er sich in so kurzer Zeit ausgedacht hat, und wir wissen noch längst nicht alles. Und nun überleg dir mal, auf der einen Seite 6 Tage und auf der anderen Seite nun schon fast 2000 Jahre, das sind über 700.000 Tage, also 6 Tage gegenüber 700.000 Tagen, so lange bereitet Jesus schon unsere Wohnungen vor. Die neue Erde, ja, wie genial wird die denn? Und wie viel wird es dort zu entdecken geben? Und wer sagt denn, dass Jesus es mit dieser Neuschöpfung bewenden lässt? Er kann immer und immer wieder Neues schaffen. Wenn wir da irgendwie das Gefühl haben sollten, irgendwas zu vermissen, so wie Adam seine Eva, dann wird Gott uns das schenken, da bin ich mir sicher. So wie ein liebevoller Vater seinen Kindern auch die Wünsche erfüllt, wenn er es kann. Und er kann es. Oder denk nur an die Dimensionen. Wir leben hier in einer dreidimensionalen Welt und die hat schon viel zu bieten. Wer weiß, wie viele Dimensionen die neue Welt haben wird und wie spannend es sein wird, sich darin zu bewegen. Und ich bin mir auch sicher, dass es noch viel mehr Tier- und Pflanzenarten dort geben wird. In allen Farben, noch mehr Gerüche, Wohlgerüche wohlgemerkt, noch mehr Geschmack, super leckeres Essen, noch schönere Musik zum Hören und zum Selbermachen. 1000 Gelegenheiten für Sport und Reisen und nicht nur beschränkt auf einen Planeten, sondern ganze Universen stehen uns dafür zur Verfügung. In der Bibel finden wir Beschreibungen von Straßen aus Gold und Toren aus Edelstein. Das findet vermutlich nicht jeder so attraktiv, von Goldschmieden mal abgesehen, aber ich denke, dass damit eine unvorstellbare Schönheit ausgedrückt werden soll. Und da haben die Schreiber eben zu dem gegriffen, was sehr, sehr wertvoll ist. Beziehungen werden wir dort haben, die uns mit einer riesigen Freude erfüllen werden, weil sie unendlich tief und absolut aufrichtig sind und ganz wichtig, voll perfekter Liebe gelebt werden. Wir werden dort Angehörige wiedersehen, die uns jetzt der Tod entrissen hat, an wen auch immer du gerade denkst. Gott wischt alle Tränen ab. Offenbarung 21, Vers 5, er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie mehr geben. Wir werden dort Menschen kennenlernen, die wir schon immer kennenlernen wollten. Leute aus unserem heutigen Leben, Leute aus der Geschichte oder auch Leute aus der Bibel. Mir tun ja schon Leute wie Paulus oder Mose leid. Nein, natürlich nicht. Sie haben ja die ganze Ewigkeit Zeit, alle Fragen zu beantworten, die du und andere ihnen stellen wollen. Denen wird bestimmt dort nicht langweilig und uns auch nicht. Wir werden Aufgaben haben. Uns wird etwas anvertraut sein, wofür wir Verantwortung tragen und vieles mehr. Und es wird uns leicht von der Hand gehen und gesegnet sein. Klingt das nicht absolut toll und erstrebenswert? Dabei habe ich bei alledem das Wichtigste ja noch gar nicht genannt. Wir werden ihn sehen, unseren Gott, Jesus. Wie wird denn das sein? Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich kann es mir kaum vorstellen, wie es einmal sein wird, wenn ich an deiner Seite gehe, Jesus. Ich kann es mir kaum vorstellen, was meine Augen sehen werden, wenn dein Gesicht genau vor meinem ist. Das kann ich mir kaum vorstellen. Wenn mich deine Herrlichkeit umgibt, was fühlt dann mein Herz? Wird es vor Freude fast zerspringen oder pocht es bis zum Hals? Werde ich für dich tanzen, Jesus, oder vor Ehrfurcht ganz still sein? Ich kann es mir kaum vorstellen. Werde ich in deiner Gegenwart stehen können oder wird es mich hinunter auf die Knie reißen? Werde ich laut für dich Halleluja singen oder kriege ich gar keinen Ton mehr heraus? Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich kann es mir kaum vorstellen, wie wird das sein, wenn ich vor deinem Thron stehe oder wir zusammen durch die Natur spazieren? Kann ich mit dir auch übers Wasser laufen? Wirst du mir erklären, was ich bisher nicht begreifen konnte? Wie wird das alles sein? Ich kann es mir kaum vorstellen. Wenn jener Tag kommt, an dem ich durch dich ganz zu mir selber finde und in deinem warmen, hellen Licht stehen werde, ich kann es mir kaum vorstellen. Doch auch wenn ich es mir kaum vorstellen kann, ich weiß, dass es herrlich wird, ganz bei dir zu sein, bei dir und mit dir zu sein. Und ich weiß, dass ich dich für immer verehren werde. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen und darauf kann ich mich jetzt schon freuen. Halleluja. Wer möchte dabei sein? Wer möchte das erleben? Also ich will das auf keinen Fall verpassen. Was steht denn im Wege? Vielleicht noch so eine schräge Vorstellung? Gott als Richter. Ja, ist denn Gott kein Richter? Doch, das ist er. Aber warum sage ich denn dann schräge Vorstellung? Ich denke, wenn Gericht gepredigt wird, dann kommt eine ganz wichtige Facette, eine ganz wichtige Seite des Gerichts viel zu kurz. Richter heißt vor allem, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Das ist viel wichtiger als ein Strafurteil. Und wer sagt zudem, dass ein Urteil immer ein Strafurteil sein muss? Ein Richter beispielsweise bei einer Hundeausstellung, der schaut sich die Hunde an und der sorgt für Preisurteile. Da bekommen die Hunde ein sehr gut, vorzüglich, ausgezeichnet. Und durch Jesu Tat am Kreuz möchte uns Gott auch solche Preisurteile geben. Aber zurück zu Gerechtigkeit wiederherstellen. Ich stelle mir das so vor. Damals im Paradies, da war alles in Balance. Und durch den Sündenfall ist es schlagartig in Schieflage geraten. Und jetzt kommt Gott, der Richter, und er richtet diese Schieflage, bringt sie in Balance und stützt sie ab, dass sie nie wieder in Schieflage geraten kann. Das ist die Seite von Gott als Richter, die meiner Meinung nach oft zu wenig betont wird. Johannes 5, Vers 24. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Wow, was bedeutet das denn, dass wir die Grenze vom Tod zum Leben schon durchschritten haben? Bedeutet das, dass wir unsterblich sind? Nein, das bedeutet es nicht. Aber unser ewiges Leben beginnt schon hier und setzt sich dann fort. Wie vorhin bei dem Seil, da ist ein kurzes Stück hier unser Leben auf der Erde und dann ein ganz langes, was sich dort fortsetzt bei ihm. Und wie sieht es denn aus, unser ewiges Leben, das schon hier beginnt? Ist unser Glaube denn jetzt mit riesiger Freude verknüpft? Spürt man uns das ab? Sieht man uns das an? Oder ist unser Glaube so tief, dass unser Gesicht davon nie Bescheid weiß? Oder beschäftigen wir uns doch mehr mit Zukunftssorgen als mit dieser freudigen, herrlichen Zukunft, die vor uns liegt? Jesus sagt, von all meinen Geschöpfen können nur Menschen sich auf künftige Ereignisse einstellen. Diese Fähigkeit ist ein Segen, aber sie wird zum Fluch, wenn sie missbraucht wird. Wenn du deinen großartigen Verstand gebrauchst, um dir wegen morgen Sorgen zu machen, dann hüllst du dich in finsteren Unglauben. Aber wenn die Hoffnung auf den Himmel deine Gedanken erfüllt, dann hüllt das Licht meiner Gegenwart dich ein. Obwohl der Himmel in der Zukunft liegt, ist er gleichzeitig auch Gegenwart. Wenn du mit mir unterwegs bist, dann bist du mit einem Fuß auf der Erde und mit einem schon im Himmel. Auch in Epheser 4, Verse 22 bis 24 ist das ganz gut beschrieben. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und die euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie man neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Daher geht es darum, dieses Leben, wie es Gott gefällt, einzuüben und in uns auszuprägen. Regina Gassmann, die Pastorin einer Nachbargemeinde von uns in Barmbek, die drückt das ganz prima aus, nämlich so, sie sagt, und sollte ich mal alt und gebrechlich werden, dann möchte ich auch Gott darin ehren. Dann möchte ich, wie ich es mein ganzes Leben lang schon trainiert habe, egal in welcher Verfassung ich bin, Intimität mit meinem Gott leben. Dann möchte ich mit ihm reden. Dann möchte ich auf seine Stimme hören. Dann möchte ich sein Wort aufsaugen. Ich möchte Gemeinde lieben, einfach treu da sein, so wie es eben dann geht. Und ich möchte dafür leben, dass Menschen gerettet werden. Wisst ihr, mit so einem Lebenskonzept haben wir gar keinen Leerlauf, um dauernd falsch abzubiegen. Und dafür lohnt es sich auch, für Gott zu leben, jeden Tag. Und wenn mir irgendwann Brillen nicht mehr die gewünschte Sehkraft geben, dann möchte ich sagen können, meine Augen sind zwar schwächer geworden, aber meine Vision wird klarer. Und wenn ich bettlägerig werden sollte, dann kann ich mich glücklich schätzen, in der heutigen Zeit zu leben. Da kann ich telefonieren, mit Leuten sprechen, für andere beten und für Anliegen der Gemeinde. Und wenn ich nicht mehr hören können sollte oder irgendwo wegen meines Glaubens in einer Zelle inhaftiert sein werde, dann habe ich die Bibel hoffentlich so oft gelesen, dass sie sich vor meinem inneren Auge aufblättert und ich Gottes Wort zitieren kann, der Heilige Geist mich daran erinnern kann, weil ich mich davon ernährt habe. Und dann habe ich vielleicht so viele Lobpreislieder in meinem Herzen, dass ich damit noch Jahre füllen kann. Jedenfalls möchte ich dankbar und erwartungsfroh älter werden und meine Befindlichkeiten als Nebensächlichkeiten betrachten. Ich möchte zu Gottes Ehre leben, vertrauen, dass immer noch viel mehr drin ist und geht. Und das kann ich jetzt schon ein Stück weit einüben, damit es mir später in Fleisch und Blut übergegangen ist. Denn nur was wirklich tief geht, das prägt unsere Persönlichkeit. Und je älter wir werden, wird sich erweisen, wie tief wir gegründet sind. Wenn das Reich Gottes unsere Priorität ist, wofür wir mit unserer ganzen Person einstehen, mit aller Hingabe, mit aller Kraft, mit aller Zeit, mit allem, was uns anvertraut ist, dann wird unser Lebenswerk Ewigkeitswert haben. Soweit das Zitat dieser Pastorin. Corrie ten Boom sagt, das ist das, wofür die Vergangenheit gut ist. Jede Erfahrung, die uns Gott schenkt und jede Person, die er in unser Leben setzt, die bereiten uns in perfekter Weise auf die Zukunft vor, die nur er schon sehen kann. Und in der Gegenwart sollten wir uns daher nicht über Nebensächlichkeiten streiten, sondern lieber auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich das, was bleibt. In manchen Gemeinden wird über die Musik gestritten oder über den Gebrauch eines Schlagzeuges im Gottesdienst. Wusstest du, dass Orgeln, die heute nun als Synonym für Kirchenmusik stehen, dass die früher ähnliche Schwierigkeiten hatten, akzeptiert zu werden? Da war die Rede davon, dass Orgeln sogar vom Teufel seien, nicht demütig genug, viel zu pompös. Alles ändert sich. Manches braucht dafür Jahrhunderte, manches Jahrzehnte und manches ist noch einem schnelleren Wandel unterworfen. Ja, aber was bleibt denn? Das sagt uns Jesus in Johannes 13 in den Versen 34 und 35. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das war vor 2000 Jahren so, das war auch vor 100 Jahren so, das war zum Zeitpunkt deiner Geburt so und heute ist es so und es wird immer so bleiben. Das ist das Erkennungszeichen und es ist gleichzeitig auch der Beginn dieses ewigen Lebens, ein Vorgeschmack, wenn wir genau so miteinander umgehen. Alles andere verändert sich. Der Evangelist Bill Heibels hat unzählige Male diesen Satz formuliert: Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Was meint er damit? Er meint damit, dass Menschen hier in der Gemeinde in Kontakt mit dem Evangelium kommen. Das geht aber nur, wenn wir mutig werden und auf Menschen zugehen und diese einladen und dass wir Gott darum bitten, dies zu segnen. Unsere Gebete können also mutiger sein als: Bitte gib mir einen schönen Tag, mach, dass es nicht ganz so schlimm wird und dass es Schnitzel in der Kantine gibt. Das sind alles nette Gebete und es ist auch schön, dass du solche persönlichen Dinge, deine so alltägliche Dinge mit ihm teilst. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gott manchmal da sitzt und sich denkt, ich habe dir gesagt, dass du mit allem zu mir kommen kannst und du darfst mich um alles bitten, um alles. Ich bin der Gott, der allmächtig ist, der das ganze Universum, alle Universen geschaffen hat und du fragst mich nach einem netten Tag und dass es Schnitzel in der Kantine gibt? Er hat gesagt, ich möchte durch dich Leben verändern. Bete also Gebete, worin es darum geht, dass Menschen den Weg zu ihm finden. Bete Gebete, in denen es darum geht, dass Menschen geheilt werden von Krankheiten oder in ihren Beziehungen, sodass ihr Leben radikal zum Guten, so wie es Gott für sie beabsichtigt hat, gewandelt werden. Welche Schätze im Himmel willst du sammeln? Schätze im Himmel sind beispielsweise Leute, die du im Himmel triffst und die über dich sagen, diese Person hat mein Leben verändert, sonst wäre ich nicht hier. Gänsehaut, sowas zu hören, oder? Sie sagen, diese Person hat mir gezeigt, dass Gott real ist, dass Gott gut ist. Diese Person hat mir gezeigt, dass ich Hoffnung haben kann. Diese Person hat mir gezeigt, dass meine Zerbrucherfahrungen nicht meine Identität sein müssen, sondern dass meine Identität Jesus Christus ist. Wenn du möchtest, dass Menschen im Himmel auf dich zukommen und sagen, dieser Mensch hat mein Leben beeinflusst, durch diesen Menschen konnte Gott mich segnen, dieser Mensch war ein Licht in einer dunklen Welt, dann lass dich von Gott gebrauchen. Er kann jeden gebrauchen, auch und gerade mit Zerbrucherfahrungen. Schau in die Bibel, mit welchen Menschen Gott dort gearbeitet hat. Fast ausnahmslos Menschen, die zu Gott in ihrem Zerbruch gesagt haben, ich vertraue dir, hier, nimm meine Scherben, mach was Ganzes daraus, was Lebendiges. Ich will ein Lebensspender sein und nicht jemand, der anderem die Lebenskraft absaugt. Also leb doch bitte nicht einfach nur im christlichen Überlebensmodus, so nach dem Motto, ich weiß, dass ich in den Himmel komme und das reicht mir. Ich kann dir sagen, dass dir das niemand nehmen kann und wird. Es ist so. Wenn du zu Gottes Erlösungstat Ja gesagt hast, dann kommst du in den Himmel. Aber ich möchte dich fragen, wie viele Menschen um dich herum könnten durch dich gesegnet sein, indem du dich von Gott gebrauchen lässt? Denk an die Menschen, die dir nahestehen, die du magst. Willst du sie wiedersehen? Seit einiger Zeit habe ich eine Vision für mein Leben, die man in einem Satz zitieren kann. Ich will sie euch verraten. Ich möchte mit allen Menschen, die ich gern habe, einmal vor Gott stehen. Und das sind eine ganze Menge Menschen. Und noch stehen viele, viele davon noch nicht mit mir gemeinsam vor Gott. Aber dafür lebe ich. Das ist mein Ziel. Ich möchte auf niemanden in der Ewigkeit verzichten. Ich möchte auch Verabredungen haben für die Ewigkeit, ganz konkrete. Manche habe ich schon zum Frühstück oder zum Singen. Ich hoffe, ich denke, ich kann das dann endlich. Jetzt singe ich gern, aber nicht schön. Und gemeinsam übers Wasser laufen, was auch immer. So gern möchte ich diesen ewigen Unterschied machen oder besser gesagt dabei mithelfen, weil es liegt nicht in meiner Macht. Menschen bekannt machen mit diesem größten Angebot, das sie überhaupt nur bekommen können. Bekannt machen mit der größten Liebe, die es überhaupt nur gibt. Das war übrigens auch die Kernbotschaft von Jesus. Nicht, dass es Gott gibt, sondern dass Gott liebt. Jesus kam in eine Gesellschaft, für die war es völlig klar, dass Gott existent ist. Aber nicht so klar war, ob Gott liebt. Die Frage der Juden damals war nicht, Jesus, sag uns die Wahrheit, gibt es einen Gott? Sondern sie sagten, wird Gott mich annehmen? Die Sünderin kommt zu Jesus und weint auf seine Füße und fragt, wird Gott mich annehmen? Der Zöllner kommt zu Jesus und fragt dasselbe, wird Gott mich annehmen? Und Jesus sagt, ja, ich bin das Ja Gottes in dieser Welt. Und ich denke, bei Menschen in unserem Umfeld ist es ziemlich ähnlich. Die Frage ist nicht so sehr, ob es einen Gott gibt, sondern ob es einen Gott gibt, der für mich ist. Wenn es einen Gott gäbe, der gegen mich wäre, dann möchte ich von dieser Existenz lieber nichts wissen. Oder wenn es einen Gott gibt, dem ich egal bin, dann ist es besser, ich weiß nicht Bescheid. Das wäre ja schrecklich. Was Menschen in unserem Umfeld interessiert, ist, ob es einen guten Gott gibt. Jesus ist gekommen, um zu zeigen, dass Gott gut ist und es gut mit uns meint. Deshalb heißt es ja auch gute Nachricht. Man sagt ja nicht, er brachte die Nachricht, es gibt einen Gott, sondern er brachte die gute Nachricht, das Evangelium, von einem liebenden, dir zugewandten Gott. Es ist ein starker Gott. Er hält dich. Er verlässt dich nie und bei ihm bist du sicher. In seiner Hand bist du absolut sicher. Er wird dich retten, durch den Tod hindurch, denn er ist stärker als der Tod. Er hat ihn besiegt. Und er ist stärker als mein Versagen. Er ist stärker als das, was mir Angst machen will, was mich manchmal anschreit und wo ich denke, ich kann es nicht schaffen. Und wenn er sagt, was er für mein Leben tun möchte, dann wird es auf jeden Fall passieren. Nicht, weil ich stark bin, sondern weil mein Gott stark ist. Er ist ein ewiger Herrscher. Alles, was Menschen mal errichtet haben, hat irgend angefangen zu bröckeln oder ist vielleicht schon ganz verschwunden. Gott ist der Einzige, der ein Königreich aufrichtet, das schon jetzt auf dieser Erde beginnt und dennoch niemals zerstört werden kann. Und wenn du Jesus als Geschenk in deinem Leben hast, wenn er in dir wohnt, er dir nahe ist, dann können Dinge in deinem Leben geschüttelt werden, aber du wirst es nie verlieren, dass du zu ihm gehörst. Du wirst nie deine ewige Beziehung zu ihm verlieren und du wirst in einem ewigen Königreich, das nichts und niemand zerstören kann, leben. In Hebräer 12, Vers 28 steht: Auf uns wartet also eine neue Welt, die niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. In anderen Worten steht das Wort unerschütterlich, das finde ich super. Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass wenn wir das annehmen, was Jesus für uns sein will, dass er dann in uns wohnt und wir in ihm. Das heißt also, dein Leben ist in Christus geborgen. Okay, nun stell dir mal vor, dein Leben ist diese Flüssigkeit in dieser Flasche. Die Flasche ist oben zu, da kommt also nichts raus. Und das Königreich später, das ist unerschütterlich. Aber in der Bibel steht, dass dein Leben hier einigen Erschütterungen ausgesetzt ist. Du kannst durchgeschüttelt werden, noch und nöcher. Aber dein Leben, es bleibt in ihm. Da geht nichts verloren. Keine Enttäuschung, keine Krankheit, kein körperlicher Verfall kann daran etwas ändern. Selbst wenn du dich verlassen fühlst, er verlässt dich nie. Du gehörst zu seinem Königreich. Und nichts und niemand kann dich dort herausreißen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas können uns von der Liebe Gottes trennen, weil die Flasche versiegelt ist und weil Gott gut auf dich aufpasst. Du wirst zu den Menschen gehören, über die Jesus sagt: Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Deine Zukunft ist viel besser als deine Vergangenheit. Trachte danach, lebe danach, sei mutig und ansteckend und sei darin gesegnet. Amen. Wir wollen ein Lied miteinander singen.